Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Ich bin Sarah und heute geht es um die Konflikte in Israel. Denn in den Medien gibt es in letzter Zeit ja relativ viele Berichte dazu und auch zu der Hamas. Und aus diesem Grund haben wir Stefan Lukas eingeladen. Sein Fokus liegt auf strategischen Ausrichtungen der Parteien im Nahen Osten und internationalen Beziehungen. Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite. Freut mich, dabei zu sein.
Können Sie sich einmal bitte kurz vorstellen? Oder kannst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ja, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Directing Manager bei Middle East Minds. Das ist eine Beratungsfirma, die in Berlin Ministerien berät, aber auch andere Organisationen, Stiftungen, Institute und so weiter. Und daneben bin ich noch Gastdozent in der Führungsakademie. Das heißt, das Ganze ist in Hamburg. Das heißt, in Deutschland bin ich unterwegs und berate vor allen Dingen Leute und Verantwortungsträger, die viel mit der Region, die viel mit Nahen und Mittleren Osten zu tun haben. Und da gucke ich vor allen Dingen so auf die Region der Sicherheit, also auf den Schwerpunkt der Sicherheitspolitik. Das heißt, alles, was irgendwo mit der Sicherheit eines Staates zu tun haben kann.
Dann gehen wir einfach direkt ins Thema rein. Und in Bezug auf den Nahen Osten und die Probleme dort, welche Parteien fordern denn quasi was?
Naja, das ist erstmal die Frage, wo siedeln wir natürlich den Nahen Osten an? Grundsätzlich mit dem, was wir aktuell sehen, das wird ja oftmals Nahostkonflikt genannt, wobei man sagen kann, der Nahe Osten ist eigentlich viel, viel mehr. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, vor allen Dingen in der Region, dann sind das Staaten wie Israel, das sind staatliche Gebiete oder Gebiete wie die palästinensischen Gebiete. Dann gehört dazu Jordanien, der Libanon, Ägypten, teilweise noch einige Staaten auf der arabischen Halbinsel, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Und das, was so ein bisschen das Schwierige ist, dass jeder da andere Interessen an vielen Stellen hat. Wenn wir uns einmal angucken, zum Beispiel Israel und Palästina, das ist ja das vor allen Dingen, oder die palästinensischen Gebiete, das ist ja vor allen Dingen das, wo gerade die Medien drüber berichten. Das ist ja vor allen Dingen auch das, wo wir gerade diese ganz unschönen und ganz blutigen Szenen sehen, wo wir aber auch schon die letzten Jahre immer und immer wieder mitbekommen haben, ja, dass sich Akteure, also dass sich Parteien und ja, verschiedene Spieler sozusagen auf dem Schachfeld bewegen, die sich ganz schön doll in die Haare bekommen an einigen Stellen. Da ist natürlich auf der einen Seite Israel ein staatliches Gebilde, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat. Und was eigentlich der Sinn ist, dass es die Heimkehrstätte auch oder der zentrale Staat der jüdischen Bevölkerung weltweit ist und weltweit sein kann. Der aufgrund der Erfahrung im Holocaust, das heißt von dem, was dort Furchtbares passiert ist im Zweiten Weltkrieg mit der jüdischen Bevölkerung, aber auch mit anderen Gruppierungen, dass die eine sichere Heimat haben. Und dieser Gedanke, ich glaube, den darf man bis heute nicht vergessen, denn diese sichere Heimat ist wirklich nur in Israel gegeben an vielen Stellen. Wir haben zwar auch ganz viele Juden, zum Beispiel in den USA, aber auch in Europa, aber der eigentliche Staat ist wirklich Israel. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, nur um sich das nochmal vor Augen zu führen. Dieser Staat wurde damals aber natürlich gegründet. Da gab es schon Bevölkerung in gewisser Weise. Und das waren die sogenannten palästinensische Bevölkerung und auch noch andere Gruppierungen. Auf deren Gebiet wurde mehr oder weniger oder innerhalb dieser staatlichen Gebiete, die es damals gab, das war noch kein Staat, das gehörte dem sogenannten Osmanischen Reich alles an. Und das wurde aber nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst. Und dann war die Frage, was machen wir dann daraus? Die Briten, da ging es um Kolonialismus teilweise, auch um sogenannte Mandatsgebiete, die hatten dort mehr oder weniger dafür gesorgt, dass denn dort den Israelis ein Staat versprochen wurde, teilweise auch den Arabern. Und dieses Versprechen wurde dann aber von den Briten eigentlich gebrochen. Sodass wir im Endeffekt heute zwei große Parteien haben. Das eine sind die Israelis, die einen sehr modernen Staat haben. Das Ganze spielt auf so einer Fläche, die so groß ist wie Hessen, also gar nicht mal so viel Platz dort. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Palästinenser, die sehr stark von Hilfslieferungen, von Unterstützung, von außen abhängig geworden sind und zweigeteilt sind. Einmal in so einem Gebiet, das nennt sich die Westbank. Das heißt, das ist ein Gebiet direkt am Jordanfluss, wo die Israelis auch sogar mitreden dürfen. Und auf der anderen Seite in Gaza-Stadt. Gerade Gaza-Stadt, was wir jetzt gesehen haben, das ist direkt am Mittelmeer gelegen. Dort kamen jetzt diese unschönen Szenen zustande, diese furchtbaren Szenen, weil dort ganz viele Menschen, ungefähr also ein bisschen mehr Menschen als in Hamburg, über 1 Million Menschen auf ganz engem Raum leben unter teilweise sehr schlechten Bedingungen.
Nun gab es ja auch Konflikte in Bezug auf die Hamas. Was ist die Hamas eigentlich?
Die Hamas ist letztendlich eine Organisation der Palästinenser, von denen ich gerade gesprochen habe, die es sich zum Ziel gemacht haben, auf sehr radikale Art, also auf sehr harte Art und Weise, israelisches Gebiet oder das, was heute Israel ist, zurückzubekommen, dem Staat Israel eigentlich immer wieder mit Vernichtung drohen und wie wir gesehen haben, auch vor menschenverachtenden Szenen wie Enthauptung und anderen Sachen nicht zurückschrecken. Die sind eine Organisation, die noch gar nicht mal so alt ist, weil die Palästinenser darf man auch nicht verstehen sozusagen als ein Block, sondern die Palästinenser sind auch zerstritten untereinander. Denn es gibt dort die Gemäßigten, das ist die sogenannte Fatah, und die Gemäßigten haben aber nicht mehr so das Mitspracherecht, wie sie es gerne hätten, beziehungsweise haben sich selber ganz schön viel verspielt. Diejenigen, die jetzt größtenteils mittlerweile das Sagen haben, das ist die Hamas, die sitzt vor allen Dingen in Gaza-Stadt, zusammen mit einer noch schlimmeren Organisation, wenn man so will, das ist der sogenannte Islamische Dschihad. Und diese beiden Organisationen, die entscheiden eigentlich über alles, was ja in Gaza-Stadt passiert. Die haben extremst viele Waffen mittlerweile, die werden gefördert von anderen Akteuren in der Region, wie zum Beispiel dem Iran, aber auch dem Libanon, beziehungsweise vor allem einer anderen Gruppierung im Libanon, das ist die sogenannte Hezbollah. Und jedenfalls, die haben Verbündete, auch finanzielle Förderer außerhalb von palästinensischen Gebieten und von Israel. Und die haben es sich eigentlich zum Ziel gemacht, den Staat Israel zu vernichten, und vor allen Dingen auch die heilige Heimstätte der Moslems aus deren Sicht wieder zurückzufordern. Was natürlich nur geht, wenn man gegen Israel kämpft. Und ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Die Hamas sieht sich selber natürlich als Vorkämpfer der palästinensischen Sache. Aus externer, also aus unserer Sicht, ist es aber an vielen Stellen eine Partei, die die eigene Bevölkerung total unterdrückt, die natürlich keine Meinungsfreiheit oder sowas zulässt, die vor allem darauf bedacht ist und das Ziel hat, sich selber zu erhalten und das auf teilweise auch nach innen hinaus sehr unschöne Art und Weise. Also sowas wie Demokratie haben wir da natürlich in diesem Falle überhaupt nicht und auch keine Religionsfreiheit oder sonst was.
Kannst du eine Einschätzung abgeben, wie die palästinensische Bevölkerung die Hamas sieht und wie sie dazu steht?
Es ist natürlich relativ schwierig zu sagen, weil wir sitzen hier immer in Europa und denken uns, okay, gut, das ist doch relativ eindeutig. Wenn man aber direkt vor Ort ist, ich war letztes Jahr dort, dann merkt man, die Stimmungslage ist doch immer ein bisschen anders, weil wenn man eine Hoffnung manchmal hat aus palästinensischer Sicht, dann neigt man auch zu radikalen und viel zu harten Lösungen an einigen Stellen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, zu sagen, alle Palästinenser sind für oder gegen Hamas. Was wir aber sehen können, ist, dass eigentlich auch der Wunsch der Palästinenser in erster Linie ist, ein Stück weit Freiheit natürlich oder möglichst komplette Freiheit, ein eigenes Staatengebilde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ganz einfache friedliche Verhältnisse, in denen sie arbeiten können, leben können, Gesundheitssystem haben, regelmäßig Strom haben. Das gehört da alles mit rein. Und die Hamas verspricht ihnen das alles. Das ist, wenn ich das so sagen darf, ähnlich wie mit der AfD in Deutschland. Das heißt, ganz einfache Lösungen werden da geboten, die aber in der Regel gar nicht umzusetzen sind. Und mit diesen einfachen Lösungen hat man aber viele Teile der Bevölkerung auf seiner Seite. Und deswegen ist die Hamas vor allen Dingen in Gaza-Stadt, in Teilen auch in der Westbank, sehr beliebt an vielen Stellen.
Kann man das Ganze auch als eine Art Religionskrieg ansehen?
Ich bin da immer relativ vorsichtig, wenn es um Religion geht, weil Religion wird meiner Meinung nach an vielen Stellen dort missbraucht. Denn der eigentliche Sinn auch des Islam, auch im Judentum, und auch natürlich im Christentum, ist ja eigentlich ein friedlicher Gedanke. Und dieser Gedanke wird dann natürlich von vielen Akteuren, wie zum Beispiel dem Islamischen Dschihad, der Hamas, komplett missbraucht und manipuliert. Und das heißt, man sagt, wir tun Sachen im Namen Allahs oder Gottes, wie auch immer. Und das ist die Befreiung des Moscheeberges. Und da ist uns jeder, also des Heiligen Berges in Jerusalem, und da ist uns jedes Mittel recht. Und deswegen versucht man natürlich auch die Bevölkerung sehr religiös aufzuziehen, die Bevölkerung zu, das nennt sich indoktrinieren, das heißt auf seine Seite zu ziehen, mit allen Mitteln zu manipulieren. Und deswegen würde ich sagen, Religion, ja, wird sozusagen als, wird vorgeschoben, wird als einer der zentralen Gedanken aus deren Perspektive genommen. Aber der eigentliche Wille dahinter ist meiner Meinung nach weltlich. Da geht es um Geld, da geht es um Machteinfluss und da geht es vor allem darum, die eigene Anerkennung und das eigene Ansehen in der Welt und vor allen Dingen in der muslimischen Welt aufrechtzuerhalten und noch besser dazustehen. und so, dass der Feind schlechter dasteht, sprich die Israelis.
Kommen wir nochmal so zum Konflikt insgesamt. Welche Rolle spielen denn da zum Beispiel die anderen arabischen Länder?
Das ist natürlich sehr vielfältig auch an dieser Stelle. Wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel Jordanien hat eigentlich ein Friedensabkommen mit Israel. Wir haben gar nicht so eine gute Lage, auch Libanon das Gleiche. Wir sehen aber ähnlich wie in den palästinensischen Gebieten, dass zum Beispiel im Libanon, auch da gibt es kaum noch einen einheitlichen Staat. Da gibt es eine Gruppierung, ich hatte sie vorhin schon genannt, das ist die Hezbollah. Und diese Hezbollah ist eng an der Seite der Hamas und die führen gleichzeitig gerade auch einige Attacken gegen die Israelis im Norden des Landes durch. Das führt natürlich für die Israelis dazu, dass die jetzt so eine Art Zwei-Fronten-Krieg führen müssen, einmal im Norden und einmal im Süden des Landes. Und deswegen ist es eine ganz besondere Bedrohungslage auch für Israel. Das darf man nicht vergessen. Andere Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die gucken gerade zu, die halten sich bedeckt. Man kann aber erkennen, ähnlich auch wie Ägypten, dass man versucht zu vermitteln. Weil weder Saudi-Arabien noch Ägypten haben ein Interesse daran, dass das gerade so stark eskaliert. Das muss man ganz doll sagen, weil nämlich eigentlich Israel und Saudi-Arabien auf dem Weg waren, eine Einheit oder ein eigenes Friedensabkommen und Verständigungsabkommen abzuschließen, dass man sich normalisiert. Wir dürfen nicht vergessen, die arabischen Staaten in dieser Region haben ganz oft ganz viele Kriege gegen Israel geführt. Und das führt uns dann natürlich dazu, dass diese Staaten auch erstmal Frieden herstellen müssen und ein wirtschaftliches Zusammenleben. Einige Staaten in der arabischen Welt haben es schon getan, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch der Oman und andere Gebiete, Bahrain und so weiter. Und das heißt, da sind schon Friedensschlüsse und wirtschaftliche Abkommen zustande gekommen. Ein Staat, zuletzt noch um den zu nennen, hat eine ganz besondere Rolle, das ist Katar. Denn wir stellen uns immer die Hamas jetzt an dieser Stelle vor, die sitzen da in Gaza-Stadt und bunkern sich da ein. So ist es halt nicht, sondern die Hamas-Führung sitzt wahrscheinlich auch immer und immer wieder in Katar, in der Hauptstadt in Doha. Und dort sorgen sie dafür, dass sie von dort, also in Sicherheit, den Krieg in Gaza-Stadt oder um Gaza-Stadt herum führen. Das heißt, die eigentliche Hamas-Garde, also die Führung, die sitzen im sicheren, in trockenen Tüchern sozusagen, unter dem Schutz auch teilweise der Kataris und ihre Landsleute, ihre Anhänger, wie man die auch immer nennen möchte, die führen blutige Attentate, Kriege bzw. Missionen aus. Ja.
Und in Hinsicht auf die USA und die westliche Welt, welche Rolle spielen die so in dem ganzen Geschehen?
Wir sind natürlich ganz enge Bündnisgänger, das heißt, wir stehen ganz eng an der Seite, vor allem zu Israel. Wir unterstützen die Sache der Israelis an vielen Stellen, auch wenn wir gerade aus deutscher Sicht und auch teilweise aus amerikanischer Sicht nicht alles gut finden, natürlich, was die Israelis machen, gerade wenn es um den Siedlungsbau geht, das heißt den Bau von Siedlungen auf eigentlich palästinensischem Gebiet. Das, was wir jetzt aber sehen können, ist natürlich, dass vor allem die westlichen Partner, die USA, die europäischen Staaten, vor allem auch Deutschland, ganz eng natürlich an der Seite der Israelis stehen. Die Amerikaner sind jetzt sogar so weit gegangen, dass die einen eigenen Flugzeugträger, da kann man sich nicht vorstellen, das ist nur ein Schiff, sondern das ist ein Verbund. Das heißt, das sind ungefähr 6 bis teilweise 12 Schiffe, je nachdem, die jetzt dort in die Region geschickt werden und Aufklärung betreiben. Das heißt, mit Satelliten, teilweise aber auch logistische Unterstützung. Das heißt, wie kommen Truppen von A nach B teilweise? Wie können wir den Israelis helfen aus amerikanischer Sicht, wenn es um Angriffe geht, wenn es um Equipment, also Ausrüstung geht? Das alles, da sind die Amerikaner deutlich aktiver als zum Beispiel wir Deutschen oder auch oder auch die Franzosen. Ein Punkt vielleicht noch. Also gerade aus deutscher Sicht hat man sehr lange versucht, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, es gibt einen palästinensischen Staat und einen israelischen Staat, dass das aufrechterhalten wird. Aufgrund der Maßnahmen der israelischen Regierung der letzten Jahre, aber auch von Maßnahmen der Palästinenser ihrerseits, ist das kaum noch möglich. Und das, was wir aber die ganze Zeit gemacht haben, vor allem aus deutscher Sicht, wir haben Gelder gegeben, vor allem an die Palästinenser, teilweise aber auch in Form von Förderung und wirtschaftlicher Unterstützung an Israelis. Aber diese Gelder für die Palästinenser sind vermutlich auch zu Teilen in Projekte gewandert, die teilweise der Hamas helfen. Und dieser Verdacht steht im Raum. Und deswegen sind wir aus deutscher Sicht gerade dazu übergegangen, den Palästinenser keine Hilfe mehr zu geben.
Könnte der Krieg auch Deutschland in gewisser Hinsicht betreffen?
Naja, das tut er ja jetzt schon. Es gab neulich eine Szene auf einem Berliner Schulhof. Dort ist ein Schüler mit einer palästinensischen Flagge über den Schulhof gegangen während des normalen Unterrichts, beziehungsweise während der Pause. Daraufhin kam es dann zu einer Schlägerei, weil eine, ich glaube, Lehrkraft eingetreten ist, um dort diese palästinensische Flagge sozusagen wegzunehmen, weil auf dem Schulhof dürfen keine politischen Signale gezeigt werden. Das heißt, in gewisser Weise sind wir da schon. Es gab auch unschöne Szenen, die den Angriff auf die Israelis und diese Massaker bejubelt haben. Das war in Neukölln, auch in Berlin. Das heißt, wir haben an vielen Stellen unschöne Aktionen, vor allen Dingen gegen Israel, also das heißt, die auch antisemitisch motiviert sind, also judenfeindlich motiviert sind, gesehen. Das heißt, wir sind in gewisser Weise jetzt schon mit eingezogen in diesen Konflikt, aber natürlich nicht durch Kriege oder durch militärische Mittel. Wir sind, was das angeht, relativ sicher eigentlich, wenn es darum geht, dass wir einen Krieg jetzt global haben. Wahrscheinlich, es ist zwar schlimm genug, aber es wird nur bei einem regionalen Konflikt bleiben, vor allen Dingen, wenn es um Gaza-Stadt jetzt geht.
Und gab es zu dem generellen Konflikt in Israel, gab es da irgendwelche Friedensbestrebungen?
Über die letzten Jahre, ja, gab es immer wieder. Das Problem ist aber, dass wir vor allen Dingen in Israel, aber auch auf palästinensischer Seite eine sehr starke Radikalisierung hatten. Das heißt, das rechte Spektrum, sagt man. Das heißt, die Konservativen sind immer stärker geworden innerhalb der Bevölkerung, auch in der politischen Landschaft, wodurch ein Kompromiss, ein Friedensschluss also zwischen den beiden Parteien kaum noch möglich ist. Denn wenn die, sagt Wenn wir mal sehr extrem Pole miteinander verhandeln, dann ist es kaum möglich, dass ein Friedensschluss entsteht. Wir hatten sowas, es gab mehrere Abkommen, in Oslo, also in Washington wurde zum Beispiel auch und Camp David wurde geschlossen, aber die sind bis auf die Abkommen zwischen den Israelis und den anderen Staaten, die ich vorhin genannt hatte, kaum noch da. Das heißt, gerade die Vermittlung zwischen den Palästinensern und den Israelis ist eigentlich komplett zerbrochen. Wir haben kaum noch Verständigung, nur noch auf nachrichtendienstlicher Ebene, das heißt auf geheimdienstlicher Ebene in vielen Stellen. Und vieles kann da eigentlich nur noch funktionieren durch Drittstaaten. Das heißt, die Palästinenser reden kaum mit den Israelis, die Israelis kaum mit den Palästinensern. Da vermitteln dann die Ägypter zum Beispiel. Das heißt, es ist enorm schwierig mittlerweile geworden und wahrscheinlich werden auch in den nächsten Jahren Friedensbestrebungen so gut wie gar nicht mehr möglich sein. Sondern es wird, so schlimm es eigentlich auch ist, wahrscheinlich das Recht des Stärkeren derzeit anscheinend umgesetzt.
Dann war es das auch eigentlich schon mit meinen Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit.
Gerne.
Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern für ihre Zeit. Und falls ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt oder generell einfach mehr von uns hören wollt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort heißen wir Salon5-. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.